plötzlich hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein, weil ich jetzt bemerkt habe, was mir wichtig ist. Werte. Werte und eine gute Unternehmenskultur, die Arbeit mit Menschen, auf das habe ich schlichtweg Bock. Und das kann ich mit meinem eigenen Unternehmen tun und das kann ich auch mit meiner Funktion, in meiner Rolle, die ich habe, auch in der DGW tun. Und die Freiräume, die mir die DGW gibt und die Freiräume, die mir mein eigenes Unternehmen gibt, die waren dann so ein bisschen, die waren eigentlich die Basis dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, bewusst auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Verbunden damit, dass mein Mann mir meine Identität gezeigt hat. Mein Mann war ganz maßgeblich daran beteiligt, mir zu zeigen, wer ich bin.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible. Dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Mein heutiger Sichtbarkeitsheld ist Director Legal Services und Group Compliance Officer bei der TGW Logistics und Co-Founder von Loop. Der Jurist bringt nicht nur umfassendes Know-how mit, sondern auch eine klare Haltung. Für ihn gibt es nur ein Label, das zählt: der Mensch. Im besten Fall der gute Mensch. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seinem Ehemann, dem Unternehmertum und beim Podcasten. Es wird sicher ein interessantes Gespräch. Herzlich willkommen, Martin Reichitzeder.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Grüß dich, schön, dass du da bist.
Danke.
Sollen wir unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie lange wir Vorgespräch gehalten haben?
Unbedingt.
Wir sitzen jetzt anderthalb Stunden und haben uns abgedatet über das Leben und eigentlich wäre das schon der Podcast gewesen, gell?
Tatsächlich hätten wir schon sehr viel Inhalt gehabt.
Ja, ich glaube auch.
Ist auch dem geschuldet, weil wir uns auch einen Prosecco gönnen.
Das war, weil du mir erzählt hast, in deinem Podcast gibt es immer
einen Mutmacher. Einen Mutmacher, einen Mutmacher.
Und das hat mich natürlich inspiriert, dass man Mutmacher öffnen.
Er schmeckt.
Das wird ein lustiger Podcast, ich sagte das.
Und er fördert den Redefluss,
das
der Prosecco.
Und wenn ich ehrlich bin, ich vertrage nicht viel, aber wir bleiben trotzdem geschäftlich, wir bleiben seriös und ihr könnt euch auf ein super nettes Gespräch führen. Lieber Martin, heute geht es um Sichtbarkeit, aber bevor wir in die Sichtbarkeit einsteigen, nehme ich mir mal ganz viel Zeit und möchte den Werdegang meiner Gäste auch hören. Das heißt, wie bist du zu dem gekommen, was du machst? Ich möchte ein bisschen auch die mutigen Stories hören. Was waren so deine gerne Eckpunkte, auch Stolpersteine? Ich habe es gerade vorgelesen, was du alles machst. Du bist sowohl angestellt in einer leitenden Position, als auch hast du dein eigenes Unternehmen gemeinsam mit einer zweiten Person. Ja, darüber würde ich gerne ein bisschen hören von dir.
Sehr gern, sehr gern. Boah, wo fange ich denn da an? Also, das klingt alles so wunderbar und ich selbst finde es gar nicht so wunderbar, weil es eigentlich nur mein eigenes Leben ist und ich finde mein eigenes Leben normal. Ja, also ich habe ganz.
Es hört sich viel an.
Ja, es hört sich nach viel an, aber es ist gar nicht so besonders. Andere finden es besonders, ich finde es selbst gar nicht so besonders. Ich finde es an der einen oder anderen Stelle manchmal sogar sehr langweilig, mein Leben.
Aha.
Ja, ich bin Angestellter in einem großen internationalen Unternehmen und das war ein Zufall, dass ich dort begonnen habe als Unternehmensjurist und jetzt als Leiter der Rechtsabteilung zu arbeiten, weil eigentlich wollte ich immer ins Ausland gehen. Also ich habe die Bundeshandelsakademie gemacht, also ich habe eine wirtschaftliche Grundausbildung genossen, habe dann Jura studiert und Wirtschaftswissenschaften und wollte nie Anwalt werden. Also jeder, der mich gefragt hat, warum machst du Jura, habe ich mir immer gedacht, naja, weil ich sehr gerne in Lösungen denke. Also ich denke nicht sehr gerne im Streit, ich denke sehr gerne in Lösungen und bin auch sehr kreativ und ich glaube, dass die Verbindung zwischen Wirtschaft und zwischen Juristerei eine wertvolle Kombi ist und ich glaube, dass beides ein wundervolles Handwerk ist und ich das Beste aus beiden für meine berufliche Karriere nutzen kann. Aber nicht als Anwalt, sondern ich wollte immer in einem großen Unternehmen arbeiten, aber immer ganz weit weg. Für mich war Österreich immer viel zu klein. Ich bin ein Mühviertler. Ich komme aus einem kleinen Ort, aus dem Mühviertler, St. Georgen an der Gusen. Wir haben 4.200 Einwohnerinnen und Einwohner und das war mir immer zu klein. Auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, weil ich immer das Gefühl hatte, nicht ich selbst sein zu können und dachte, ich muss weg, um der sein zu können, der ich sein zu können, der ich tatsächlich auch bin. Und habe dann das Studium in Linz begonnen, dann das Jurastudium abgeschlossen, das wirtschaftswissenschaftliche Studium nicht, weil ich dann irgendwie durch Zufall in die Anwaltei gerutscht bin. Also irgendwie bin ich dorthin, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Das ist durch einen Zufall passiert, weil ich einen Job gesucht habe. Ich war mit Jura fertig, habe mir gedacht, jetzt mache ich Wirtschaft fertig. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht probiere ich Anwalt, irgendwas Juristisches sollte ich vielleicht machen, damit ich doch auch stattfinde in der Juristerei. Und habe dann in Berg bei einer Kanzlei begonnen als juristischer Mitarbeiter und nach einem Monat war ich dort Konzipient. Und als Konzipient bist du aber nicht Teilzeit, sondern als Konzipient bist du Vollzeit. Und dann hat mir die...
Was bedeutet Konzipient? Ich bin ja gar nicht in deiner...
Rechtsanwaltsanwärter. Es ist in Wahrheit war ich Lehrling. Ich war mit dem Studium fertig und habe begonnen als Lehrling zum Rechtsanwalt. Mhm. Ich wollte das nie. Ich wollte nie Anwalt werden. Ich wollte immer ganz weit weg und Wirtschaft mit Juristerei verbinden, aber ganz weit weg. So. Und ich habe nur gelernt von meinen Eltern, wenn du was anfängst, dann machst du das fertig.
Oh, das kenne ich ja.
Ah, ist verheerend. Aber gut am Ende des Tages, weil ich habe dann die Rechtsanwaltsprüfung gemacht und habe dann aber nach der Rechtsanwaltsprüfung den kleinen Sidestep. Ich hatte eine toxische Beziehung zu diesem Zeitpunkt und hatte dann die Rechtsanwaltsprüfung. Ich hatte eine toxische Beziehung. Die toxische Beziehung hatte ich beendet und dann war die Rechtsanwaltsprüfung, die habe ich geschafft und dann war für mich so und jetzt habe ich die Rechtsanwaltsprüfung in einem Job, den ich nie wollte. Ich habe eine Beziehung beendet, die toxisch war und die ich dann auch nicht mehr wollte und jetzt muss ich raus. Und das war für mich der Schritt, wo ich gesagt habe, ich wechsle jetzt von der Anwaltei und gehe in ein Unternehmen, bin dann in ein Unternehmen gegangen und aber erst 5 Monate später, weil ich mir die Welt angeschaut habe, weil ich gesagt habe, ich fange wieder in einem Unternehmen an, aber in Oberösterreich, aber dieses, ich muss weit weg, das hatte ich vorher nicht oder nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann bin ich dann nach der Rechtsanwaltsprüfung weg für 5 Monate, habe ich mir die Welt angeschaut, bin zurück, habe dann begonnen, in einem Unternehmen im Siemens-Umfeld zu arbeiten. In der Rechtsabteilung.
In Oberösterreich.
In Oberösterreich.
Bist wieder nicht weit weg.
Bin ich wieder nicht weit weg.
Aber bist dann, habt ihr zusammengelebt in der Beziehung?
Ja.
Bist ausgezogen aber.
Nein, er hat bei mir gelebt und er ist dann ausgezogen.
Hast du ihm die Koffer gepackt?
Beziehungsweise hat die Polizei die Koffer gebracht.
Oh, okay.
Also so toxisch.
Okay.
So toxisch. Und dann war ich 5 Monate weg, bin dann in das Unternehmen, war dann im Siemens-Umfeld, habe dann dort die Unternehmensjuristerei richtig kennengelernt und wurde dann... da muss ich nur einen Sidestep machen. Ich hatte dann, nach einer gewissen Zeit in dem Unternehmen, hatte ich meinen Mann kennengelernt. Meinen jetzigen Mann damals. Mhm. Ich habe den auf Instagram gesehen. Habe ein Foto von dem gesehen und habe ihm geschrieben, dich heirate ich.
Nicht im Ernst.
Ohne zu wissen, ob der auf Männer steht, ohne zu wissen, ob der Deutsch spricht, ohne zu wissen, ob der in meiner Nähe wohnt. Ich habe dem einfach geschrieben, dich heirate ich. Und 6 Monate später waren wir verheiratet.
Nicht im Ernst.
Tatsächlich. Und in dieser Zeit war ich in dem Unternehmen. 7 Tage nach der Hochzeit haben sie mich nach Indien geschickt für 3 Monate und ohne meinen Mann. Mein Mann war dabei in Österreich. Mein Mann kommt übrigens aus Deutschland, hat türkische Wurzeln, hat seine Verbindungen gekappt, ist quasi von Deutschland ganz schnell zu mir gezogen und war dann alleine für 3 Monate. Und ich war 3 Monate in Indien und habe dann bemerkt, das ist es nicht. Also das Unternehmen, das ist es nicht. Das war zwar die Unternehmensjuristerei sehr spannend, auch das Betätigungsfeld war spannend, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich angekommen bin. Was dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt noch nirgends angekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich so viel in meine Ausbildung gesteckt habe und so viel Wünsche habe für mein Leben und ich meinen Wünschen nachlaufe, ohne meine Wünsche auch tatsächlich zu kennen. Und ich wusste, die Anwaltei ist es nicht. Dann hatte ich das Gefühl, die Unternehmensjuristerei ist es nicht. Ich wusste nur nicht, was ist es. Aus der Not heraus bin ich wieder zurück in die Anwaltei. Weil das kannte ich schon und das war für mich das geringere Übel.
Hattest du dann mit Ehemann immer nur das Gefühl, du musst raus in die weite Welt oder hat sich das gelegt?
Nein, und das begleitet mich jetzt, seitdem ich bin jetzt seit über 10 Jahren mit meinem Mann verheiratet und es ist, seitdem ich meinen Mann kenne und seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin, ist es ein Ankommen. Ah. Also ich habe zumindest, was mich als Mensch ausmacht und was die Beziehung und auch die Liebe ausmacht, habe ich das Gefühl, ich bin angekommen. Da habe ich nicht das Gefühl, ich laufe irgendetwas hinterher, sondern ich habe das Gefühl, zumindest habe ich bei diesem Punkt alles richtig gemacht, zumindest für mich und kann einen Haken machen. Mhm. Und das war für mich so zumindest ein Ankerpunkt und du siehst das hier auf meiner Hand einen Anker tätowiert. Der Anker ist auch unser Zeichen, unser gemeinsames. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem sicheren Hafen, was die Beziehung betrifft. Mhm. Aber immer noch ein Suchender, was meine berufliche Karriere betrifft. Ich bin dann wieder zurück in die Anwaltei, weil ich noch 2 Jahre hatte, um mich selbstständig machen zu können. Und immer dann dachte, dann mache ich das auch noch fertig und es ist das geringere Übel. Ich muss aus den Strukturen raus, in denen ich war. Und vielleicht ist es doch die Anwaltei. Es war nicht die Anwaltei. Also ich habe die 2 Jahre erledigt, habe mich dann selbstständig gemacht als Rechtsanwalt und ich war unglücklich. Ich war, nach außen hin war das alles wunderbar und es ist ein sehr prestigeträchtiger Beruf. Also Anwalt sein ist ein prestigeträchtiger Beruf. Meine Eltern, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also meine Eltern sind Arbeiter und ich war der Erste, der in der Familie studiert hat und das bedeutete was für die Familie, für meine Eltern. Ja? Und wenn plötzlich der älteste Sohn Rechtsanwalt ist, dann bedeutet das etwas. Somit habe ich quasi auf den Schultern auch ein bisschen einen Druck gehabt. Nicht, dass sie mir meine Eltern bewusst diesen Druck gegeben haben, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war immer, ich musste immer funktionieren, ich musste immer gut sein, ich musste immer der Beste sein. Nicht, weil meine Eltern das geschockt haben, sondern weil ich mir selbst diesen Druck auferlegt habe, wohl auch immer, weil ich dachte, ich habe aufgrund meiner sexuellen Orientierung einen Manko, das in irgendeiner Form durch Leistung kompensieren muss. So.
Ja, haben deine Eltern dir jemals dieses Gefühl gegeben?
Nicht aktiv. Also nicht so, dass sie mir das Gefühl aktiv gegeben hätten. Ja, also ich wusste, dass meine Eltern und mein Vater durchaus Probleme damit hat, ohne zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht wusste, dass ich selbst einer von denen bin. Und das hat mich natürlich begleitet als Jugendlicher. Ja, ich habe mich sehr spät geoutet, ich glaube, ich war wie 27 Jahre, wie ich mich geoutet habe. Und es war gar nicht schlimm. Es war gar nicht schlimm. Aber das war, mein ganzes Leben war geprägt von, ich muss mein Manko, dass ich quasi auf Männer stehe, kompensieren durch Leistung und quasi alles, was ich beginne, auch fertig machen. Das zieht sich jetzt durch die Karriere und sorry, dass dieser Einstieg jetzt so lange ist, weil ich springe ein bisschen in meinen Karriereschritten herum.
Solange es spannend ist, wird weiterreden und es ist spannend.
Es fühlt sich auch ein bisschen an wie Therapie. Aber es ist dann so gewesen, dass ich dann bemerkt habe, die Anwaltei ist es nicht und auch wenn alle sehr stolz waren, dass ich Anwalt bin, das war nicht ich. Das war nicht ich. Und mein Mann hat immer gesagt, du, ich merke, dass du nicht glücklich bist und vielleicht ist es das nicht. Du musst es nicht sein, weil andere wollen und das andere feiern, weil das so ist. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, ich habe mich immer mit anderen verglichen und immer gesagt, boah, so gut wie andere bin ich nicht. Einer meiner besten Freunde, der Philipp Summeder, ist ein hervorragender Anwalt. Und das war immer so ein, so will ich auch sein. Ich bin nur so nicht.
Und du bist du.
Und so, und das zu erkennen, dass ich halt so nicht bin und dass die Anwaltei nicht meine Stärke ist, das war eine Erkenntnis, die ist dann wieder relativ spät gekommen, weil eigentlich hätte ich mir diesen ganzen Schwachsinn sparen können, in die Anwaltei zu gehen und auf mein Bauchgefühl hören sollen, das früher schon gesagt hat, die Anwaltei ist es nicht. Ja, und dann habe ich die Kanzlei zugesperrt und habe dann einen Pfadfinderkollegen getroffen. Den Matthias Steinbauer. Und der Matthias Steinbauer, den habe ich getroffen und dann hat er gesagt, na, wie geht's dir so in deinem Leben? Und ich habe gesagt, du, weißt du, ich sperre gerade meine Kanzlei zu und ich bin irgendwie nur das Unternehmertum, das gefällt mir, aber ich bin immer noch ein Suchender. Und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf, es bewegt sich so viel in mir. Ich weiß nicht, bin ich jemand, der einfach nur jeden Tag ins Büro geht, heimgeht und feiert, dass er eine glückliche Beziehung und einen wunderbaren Mann hat, oder bin ich jemand, der etwas bewegen kann, der etwas bewegen will, der etwas schaffen will und dann trotzdem heimgeht und glücklich ist, weil er eine glückliche Beziehung hat mit einem wunderbaren Mann. Und er hat gesagt, dann, was hast du denn für Ideen im Kopf? Und ich habe dann gesagt, du, ich habe die Idee, ich bin bei der Siemens das Thema Compliance kennengelernt und jetzt ist das dort nicht sehr beliebt, das Thema, aber das Thema ist sehr wertvoll. Beim Thema Compliance, da geht es ganz stark um die Arbeit mit Menschen. Es geht darum, menschliches Verhalten positiv zu beeinflussen, beziehungsweise positiv auf Menschen einzuwirken. Es geht darum, die Menschenrechte zu wahren. Es geht darum, Menschen einen Freiraum zu geben, dass sie sich an die Richtlinien und Regeln halten. Das ist ganz viel da geht's ganz viel um Moral, ganz viel um Ethik. Da geht's ganz viel um, wie arbeiten und leben wir miteinander. Auch im unternehmerischen Umfeld, als Unternehmen mit unseren Lieferantinnen, Lieferanten, Kundinnen und Kunden. Und die Compliance ist so wertvoll und ich habe aber das Gefühl, dass der Zugang zur Compliance so schwierig ist und dass die Menschen nicht verstehen, wie wertvoll das Thema ist, weil es eigentlich negativ konnotiert ist. Und eigentlich brauchen wir einen Werkzeugkasten für die Compliance Officer. Wir brauchen für die Unternehmen einen Werkzeugkasten, der Unternehmen dabei unterstützt, dass sie das Thema einfach und sicher abbilden können und dass sie die Brücke zwischen Regel oder dass sie die Brücke bauen können von der Regel zum Mensch. Und er hat dann gesagt, ja, was schwebt da davor? Ich habe dann gesagt, ja, da braucht man Meldekanäle, da braucht man Freigabeprozesse, da braucht man dies und das Risikomanagement. Und er hat dann gesagt, ja, aber dann, das klingt nach einer Software. Und ich habe gesagt, boah, ja, es klingt nach einer Software, was kostet man das, wenn du mir das programmierst? Und er hat mir dann gesagt, ja, das kostet zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Und ich habe dann gesagt, ja, dann ist die Idee auch schon wieder tot. Woraufhin er gesagt hat, aber was ist, wenn wir die Idee gemeinsam verwirklichen? Und ich habe dann gesagt, du, vielleicht ist es das. Und dann haben wir die Phobi Solutions gegründet und das Produkt quasi ist dann Loop geworden. Und in dem Moment, wo wir in die Planung gegangen sind für das Unternehmen, haben gesagt, dann war wir verheiraten uns jetzt in irgendeiner Art und Weise.
Schon wieder heiraten.
Aber wieder mit einem wunderbaren Menschen. Aber dies ist ein wunderbarer Mensch und ist ganz anders als ich. Das ist ein IT-Nerd, ohne dass das despektierlich gemeint ist. Das ist ein völliger Experte in seinem Bereich, eine wahnsinnig inspirierende Person und empathisch und einfach großartig. Ist plötzlich ein Headhunter auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich kenne deinen Lebenslauf ein bisschen und ich habe gesehen, du warst vorher Anwalt, warst dann bei der Siemens, bist dann Anwalt, warst dann selbstständig. Ich habe gesehen, du hältst Vorträge zum Thema Vertragsrecht. Du warst international tätig, weil ich habe gesehen, du warst in Indien und hast doch Studium in der Schweiz gemacht für 6 Monate. Es gibt ein Unternehmen in Oberösterreich, das sucht einen Unternehmensjuristen. Und ich habe dann gesagt, boah, ja, welche Unternehmen wäre das? Und der Headhunter hat dann gesagt, das ist die TGW Logistics. Und ich habe gesagt, boah, never heard. Ich kenne das Unternehmen nicht. Und er hat gesagt, na, schau dir das einmal an. Dann habe ich mir das angeschaut und mir gedacht, na, okay, das klingt nicht unspannend. Klingt nicht, das ist ein sehr wertebasiertes Unternehmen, das klingt nicht unspannend. Das schaue ich mir an und wurde dann tatsächlich als Unternehmensjurist genommen, aber unter der Voraussetzung, dass ich mein Business nebenbei betreiben darf. Also es war bekannt, dass ich mich gerade selbstständig mache. Und sie haben gesagt, na, das ist okay, sie geben mir die Berechtigung und die Nebenbeschäftigungserlaubnis, aber ich darf und sollte auch bei Ihnen anfangen. Das habe ich getan und 2021 habe ich dann die Rechtsabteilung dort übernommen. Und 2021 und 2019, also ich habe 2017 dort begonnen, 2019 wurde ich Compliance Officer dort und durfte dann dort das Compliance Management System planen und implementieren. 2021 Leiter der Rechtsabteilung. Und jetzt bin ich seit 2017 Teil der TGW-Familie und habe nebenbei mein eigenes Unternehmen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein, weil ich jetzt bemerkt habe, was mir wichtig ist. Werte und eine gute Unternehmenskultur, die Arbeit mit Menschen, auf das habe ich schlichtweg Bock. Und das kann ich mit meinem eigenen Unternehmen tun und das kann ich auch mit meiner Funktion, in meiner Rolle, die ich habe, auch in der TGW tun. Und die Freiräume, die mir die TGW gibt und die Freiräume, die mir mein eigenes Unternehmen gibt, die waren dann so ein bisschen, oder die waren eigentlich die Basis dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, bewusst auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Verbunden damit, dass mein Mann mir meine Identität gezeigt hat. Mein Mann war ganz maßgeblich daran beteiligt, mir zu zeigen, wer ich bin.
Manchmal braucht es von hinten einen Stupser,
gell? Völlig richtig. Also diese Hand auf der Schulter von hinten, ja, dieses, ich bin da, wenn du mich brauchst und ich zeig dir, wer du bist. Ja, also auch dieses ich halte da jetzt den Spiegel hin. Das war so wertvoll und jetzt muss man wissen, mein Mann ist 10 Jahre jünger als ich und mein Mann kämpft auch gegen seine Dämonen, die er hat. Aber das war, und es fühlt sich immer noch an wie eine Therapie.
Ich kann gut zuhören.
Aber es war so wertvoll, weil ich nicht der Mann wäre und der Mensch wäre vor allem, der ich jetzt bin, hätte ich nicht meinen Mann. Weil mein Mann mich immer zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung geschubst hat. Und immer gesagt hat, mach das. Und er hat immer gesagt, mach das nicht, wenn er das Gefühl gehabt hat, das tut mir nicht gut. Und er hat gesagt, die TGW ist super, geh dorthin. Er hat gesagt, gründ dein eigenes Unternehmen und mach das. Er hat auch gesagt, sperr deine Kanzlei zu, das bist nicht du. Und wie ich dann gesagt habe, so, und ich habe die Möglichkeiten, einen Podcast zu machen, ich habe die Möglichkeiten, Vorträge und Keynotes zu halten, ich habe die Möglichkeiten, auf Kongresse zu gehen und dort über meine Themen zu sprechen, hat er immer gesagt, Martin, die Menschen hören dir zu. Mach das.
Und du hast ja Erscheinungen und Präsenz, also man hört dir gerne zu. Man hört dir sehr gerne zu. Ich habe jetzt einige Fragen, meine Güte, ich weiß gar nicht, du hast jetzt so viel erzählt, aber ich muss immer ganz vorne eine Frage stellen. Das ist jetzt eine persönliche Frage, aber das ist eine Frage, die mich als Deutsche interessiert. Vielleicht interessiert es, wenn du draußen auch. Du hast jetzt immer Jura gesagt. Ich habe in Österreich jetzt gelernt, man muss Jus sagen, damit die Leute wissen, was es ist. Hast du für mich jetzt Jura gesagt?
Ja.
Danke. Okay. Dann wollte ich wissen, was ist das Produkt der TGW? Das hätte mich auch noch interessiert.
Boah, die TGW. Die TGW ist spezialisiert auf Intralogistik. So, wenn ich da jetzt Intralogistik hinwerfe, kannst du dir wahrscheinlich überhaupt nichts.
Nein, erzähl's für kleine Kinder, dann komme ich mit.
Ich bin Jurist. Ich bin ein ganz kreativer Mensch, was man jetzt mit der Juristerei an sich nicht verbinden würde. Ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch. Ich bin kein Techniker. Ich bin auch nicht in Technik verliebt. So, die TGW ist ein Technikunternehmen. Mhm. In was ich aber verliebt bin und für was ich mich begeistern kann, das ist Magie. Und die TGW macht magische Dinge. Die TGW ist für die Magie zuständig, für die gesamte Logistik innerhalb von 4 Wänden, innerhalb eines Gebäudes. Wenn du irgendwo etwas bestellst online, dann macht die TGW die ganze Magie, dass am Ende des Tages das Paket bei dir ankommt. Aber nicht der Transport quasi mit dem LKW vom Lager zu dir oder zur Post, sondern alles, was im Gebäude passiert, dass das richtig eingelagert ist, dass das an die richtigen Stellen kommt, dass das richtig einsortiert ist. Das alles verbunden mit Software und Mechatronik, diese ganze Magie, das Knopfdruck, wenn du am Handy was bestellst, das am nächsten oder übernächsten Tag bei dir ankommt. Für diese Magie ist die TGW mitverantwortlich. Und für Magie kann ich mich immer begeistern. Mhm. Für Technik ist es ein wenig schwieriger, weil für das bin ich nicht gemacht, aber für Magie bin ich gemacht. Und für diese Magie möchte ich arbeiten.
Du bist der beste Werbeträger für die TGW, das ist Wahnsinn. Aber das heißt ab sofort, wenn ich wieder mal zu spät ein Packerl bestelle und brauch's unbedingt, dann rufe ich dich an und du leitest es in die Wege, dass es schneller kommt.
Du, ich werde schauen, was ich machen kann. Nein, und das ist aber, was die TGW eigentlich viel mehr ausmacht, neben all diesen wunderbaren technischen Errungenschaften, die die TGW hat. Das sind die Leute, die dort arbeiten. Also ich gehe jeden Tag gerne ins Büro oder stehe jeden Tag gerne auf, weil ich weiß, das, was ich mache, hat einen unmittelbaren Impact auf die Leute, die da arbeiten oder die im Umfeld der TGW arbeiten. Die TGW ist ein sehr wertebasiertes Unternehmen. Mhm. Und es wird wirklich versucht, diese Werte nicht nur an die Wand zu schreiben, sondern auch tatsächlich zu leben. Und wir haben ein neues Management und dieses Management ist so wunderbar. Ich weiß nicht, ob Sie das anhören oder nicht, aber deswegen würde ich es auch nicht sagen. Das ist einfach, weil ich sage, mir ist Leadership sehr wichtig, weil in allen Stationen, die ich habe und in allen Dingen, die mich so begleiten, sei es in meinem eigenen Unternehmen, sei es mit meinem eigenen Produkt, sei es in meiner Führungsverantwortung, die ich habe in der TGW, Leadership ist der Kern von so viel. Mhm. Und das ist was, das wird dort sehr groß geschrieben und das ist was, das macht das Unternehmen sehr besonders. Und ich bin einfach froh, Teil von dieser Reise zu sein. Ich bin froh, Teil dieser Community zu sein.
Voll schön. Jetzt noch meine letzte Frage. Benutzt ihr von Loop das System in der TGW?
Tatsächlich ja. Das muss ich vielleicht kurz erklären, weil sonst kommt man sofort auf die Idee und sagt, das ist ja ein klassischer Interessenskonflikt.
Ja, schon, aber ich finde das ja gut, weil dann hast du es auch jeden Tag in der Hand und kannst es auch wirklich ausprobieren. Oft gibt es ja Software, wo ich mir denke, wer hat denn die ausprobiert?
Schau her, und das ist, weil du so ein kluger Mensch bist. Ja? Das Produkt lebt ja davon, dass es aus der Praxis für die Praxis gemacht ist. Mhm. Ja, also die Loop ist ja ein System, das nicht der IT-Techniker gemacht hat und gesagt hat, ich kann mir vorstellen, das sollte man so machen, sondern Loop basiert auf dem, was tatsächlich in der Praxis von Compliance-Officern oder von der Compliance-Organisation gewünscht wird oder wie Compliance-Verantwortliche arbeiten. Das heißt, die praktische Arbeit fließt in die Digitalisierung ein und Loop ist tatsächlich dann die Brücke zwischen der Compliance-Organisation zu den Menschen, weil unsere Kernaufgabe ist die Arbeit mit Menschen. So, insofern, ja, das ist völlig richtig. Der Ansatz ist immer gewesen, aus der Praxis für die Praxis. Dass die TGW Loop verwendet und ich mit meinem eigenen System arbeiten kann, ist ein Gewinn und ein Geschenk. Mhm. Das ist großartig, weil ich natürlich dann tatsächlich auch merke, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und andere profitieren natürlich davon. Und auch die TGW, weil wir natürlich alles, was wir machen, kann von der TGW und wird von der TGW auch verwendet. Ich wollte nur nie, dass die TGW Loop verwendet. Das wollte ich nie, weil mit dem Schritt in die Sichtbarkeit, Kommt natürlich auch.
Jetzt habe ich drei Fragezeichen. Das
kommt natürlich auch der Neid. Kommt natürlich in irgendeiner Form auch der Neid. Und was ich nie wollte, ist das, dass man mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ist eh klar, er ist selbstständig, hat das System und jetzt verwendet er selbst auch noch das System im Unternehmen. Und ich wollte das nie. Es war nur damals, als quasi da gab es die Whistleblower-Richtlinie. Und wie die gekommen ist, die EU-Whistleblower-Richtlinie, hatte ich damals noch einen anderen Chef. Also ich hatte, da war ich nicht Leiter der Rechtsabteilung, sondern es gab einen Leiter der Rechtsabteilung. Und der hat zu mir gesagt, du, wir suchen gerade Systeme und ich hätte vorgeschlagen, du schickst ein Angebot. Und ich habe gesagt, du, nein, ich schicke kein Angebot. Ich möchte das nicht. Ich möchte die TGW trennen von dem, was ich privat mache. Er hat aber Lupe auf die Liste geschrieben. Er hat Lupe auf die Liste geschrieben und hat dann selbst ein bisschen recherchiert und hat dann einen Termin vereinbart mit dem damaligen CFO und hat dann wurde dann krank, ist quasi in den Krankenstand gegangen und dann hatte ich den Termin. Und mein damaliger CFO hat dann quasi die Angebote verglichen und hat dann nur den Namen Lupe gelesen und gesagt, was ist das? Und ich habe ihm dann gesagt, das ist mein System. Und im technischen Vergleich waren wir an sehr vielen Punkten einfach besser als andere. Und dann hat mir CFO gesagt, ja, und was kostet das? Dann habe ich ihm einen Preis genannt und er hat gesagt, ja, aber ihr seid ja offensichtlich technisch besser, ihr seid offensichtlich günstiger. Ihr in der Organisation, du kennst das System, das muss man sich nur mal anschauen mit der IT und mit dem Einkauf. Schau, ich war dann aus dem Prozess draußen. Mein CFO hat das dann mit meinem vormaligen Chef auch angestoßen. Die IT hat sich das angeschaut mit meinem Kollegen, mit meinem Partner. Wir sind übrigens jetzt zu dritt. Der Thomas Koch ist mit an Bord bei uns als dritter Gesellschafter und Geschäftsführer. Und dann war der Einkauf an und der Einkauf und die IT haben dann gemeinsam mit meinen Kollegen das Paket verhandelt und ich war draußen. Und plötzlich ist eine Bestellung gekommen und ich war aus dem Prozess heraus. Und die TGW hat sich aufgrund objektiver Merkmale für Lupe entschieden. Und jetzt feiere ich das natürlich total, weil ich mir nie vorwerfen lassen muss, dass ich einen Interessenskonflikt habe. Weil die IT eingebunden war, der Einkauf hat es verhandelt und entschieden hat es die Geschäftsführung und nicht ich. Und das ist was, das möchte ich immer dazu sagen, weil natürlich würde ich das hören, hat das eine gewisse schiefe Optik und es klingt auch nicht ganz sauber, aber es ist sicher einer der Prozesse im Unternehmen, die sehr gut funktioniert haben, was die Auswahl von Produkten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft.
Ich verstehe deinen Bauchweh vollkommen, weil natürlich, wenn was schief läuft, dann heißt es, da schau dann an, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich immer meinen Leuten immer, bitte immer Ja sagen, immer Ja zur Sichtbarkeit, Ja zu deinen Produkten, weil du hast es ja eh entwickelt mit Kopf oder ihr habt es entwickelt mit Kopf. Es ist eh keine Chance.
Das ist also völlig daher, nein, das ist, du hast völlig recht mit dem, was du sagst, aber auch das mit der Sichtbarkeit, das klingt so easy. Das war eine Reise. Das ist immer nur eine Reise. Das war irgendwann einmal eine Entscheidung, das zu tun und diese Reise zu beginnen. Das war nicht vorhersehbar, was da passiert. Ja, und die Ängste, die ich hatte, haben sich bewahrheitet. Ich kann nur jetzt besser damit umgehen.
Welche Ängste?
Ja, die Ängste war immer, ich kann ganz schlecht mit Ablehnung.
Und, kann man es die Hand geben,
ja,
hätte auch.
Und ich kann ganz schlecht mit Neid. Weil ich das Konzept Neid nicht verstehe. Das ist ein Konzept, das sich mir nicht erschließt. Ich bin jemand, der sich für andere gefreut. Ich bin jemand, der gerne mit anderen wächst, aber nicht wächst, weil er auf andere draufsteigt. Ich bin jemand, der andere so sein lässt, wie sie sind und auch noch feiert, wenn sie das schaffen, weil ich das oft nicht konnte. Und darum hatte ich Angst vor Neid und das vor dem Neid konnte ich nicht davonlaufen.
Und wie kommst du damit jetzt gut zurecht? Weil es gibt ja immer, leider, es gibt ja Neider, oder? Also man kann es ja fast nicht vermeiden, wenn man erfolgreich ist. Leider.
Ich habe gelernt, meine Großmutter, sie ist leider verstorben, aber meine Großmutter, mit der habe ich oft drüber geredet und habe gesagt, was tue ich denn? Ja, also es kommen ganz blöde Aussagen, es sind Aussagen gekommen, ich soll doch unsichtbar werden. Also es sind Aussagen gekommen, die gesagt haben, du bist zu sichtbar. Und meine Großmutter hat dann gesagt, du, wenn man nichts Nettes und Konstruktives zum Sagen hat, erklär ihnen, dann sollte man den Mund halten. Und meine Großmutter hat immer gesagt, erklär ihnen, dass unsichtbar kein Konzept für Erfolg ist. Und du musst dich für den Erfolg nicht schämen. Und das hat ein Nächtel braucht, das zu lernen und auch zu akzeptieren, Erfolg zu akzeptieren. Das ist total grotesk, weil ich arbeite die ganze Zeit auf Erfolg hin. Und ich muss Erfolg akzeptieren. Ich musste den Erfolg, den ich habe, und ich bin ein erfolgreicher Mensch, und jeder kann Erfolg definieren, wie er will. Ich finde, ich bin ein erfolgreicher Mensch. Und ich musste das akzeptieren und ich musste lernen, dass es gut ist, das zu akzeptieren. Und erst mit der Akzeptanz, dass ich erfolgreich bin, zu Recht, weil mir in meinem Leben nie jemand etwas geschenkt hat. Mhm. Das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Mit dieser Erkenntnis kam auch, es ist mir nicht egal, und mittlerweile kann ich besser damit umgehen. Ich kann besser damit umgehen, dass Menschen eine Schwierigkeit haben mit meiner Sichtbarkeit und mit meinem Erfolg. Und es ist in dem Moment, wo ich angefangen habe in der TGW, war Loop nicht erwähnenswert. Mittlerweile ist Loop ein erfolgreiches Produkt, das von den größten Unternehmen in Österreich verwendet wird. Sei es die Strabag, sei es die Wüstenrot, sei es die Vienna Insurance Group, sei es die Post, name it. Ja, die vertrauen darauf, was wir geschaffen haben. Und das hat sich natürlich entwickelt. Und plötzlich kommt auch mit dem Erfolg der Neid. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich erfolgreich bin und das akzeptiere, kann ich leichter mit dem Neid umgehen.
Fängst du dann an, dich zu erklären, wenn du das Gefühl hast, es kommt der Neid?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, tatsächlich.
Weil ich lerne ja immer, erkläre dich nicht, ja, nimm das so hin, was die Leute sagen, und ignoriere es. Aber ich möchte mich ja immer so rechtfertigen. So, ich habe mir das ja selbst erschaffen und ja, ich habe das alleine geschafft und so. Und eigentlich müsste es ja so gar nicht erklären. Nicht jeder hat die gleichen Chancen. Das klingt jetzt überheblich. Aber sage ich jetzt mal hier in unserem Kulturkreis mit den Menschen, die wir zu tun haben, mit den Menschen, die uns vielleicht etwas beneiden, die hätten es ja auch machen können.
Die Frage ist sehr gut, ob ich in eine Rechtfertigung gehe. Vielleicht nicht in eine Rechtfertigung, aber zumindest in das Erklären, dass ich sage, ich habe mir das verdient. Und ich sage das ganz ehrlich, ich erkläre es nicht denen, sondern ich erkläre es in dem Moment mir selbst.
Dass du es immer wieder sagst.
Wie ein Mantra. Und ich bin davon überzeugt, dass ich es verdiene. Das soll auch nicht überheblich klingen. Aber wenn man Erfolg für sich definiert hat, und Erfolg ist nicht immer zwingend was mit Geld zu tun, sondern das hat vielleicht auch was mit einer inneren Zufriedenheit zu tun. Das hat was mit Freiheit zu tun. Mein Erfolg ist, meine Freiheit tun zu können, was ich will. Das ist mein Erfolg. Und ich erkläre es mir selbst, wenn mich jemand fragt oder wenn was Dummes kommt. Also es kommt dann, natürlich zitiere ich meine Großmutter, indem ich dann sage, wenn man nichts Nettes und Konstruktives zum Sagen hat, dann sollte man halt...
Sagst du es den Leuten ins Gesicht?
Ja, ich sage es halt dann sollte man halt die Pappen holen. Ja,
okay.
Weil ich auch gelernt habe, dass nicht nur ich den Spiegel vertrage, sondern auch andere den Spiegel vertrage.
Ich bin ja überrascht, dass du sagst, dass Menschen dir aktiv das sagen, weil ich höre immer nur Geschichten hintenrum. Also jetzt, es gibt keine tausend Geschichten, nicht, dass der glaubt da draußen, aber wenn es was gibt, dann höre ich es eher hintenrum. Ich würde es ja gerne in mein Gesicht hören, wenn jemand irgendwas zum Sagen hat.
Es gibt Menschen, die glauben, sie müssen mir sagen, was andere denken, oder sie sagen, was andere denken und meinen es aber eigentlich selbst.
Okay, die verkaufen das unter wem anderen, ja, und…
Genau.
Das ist so, wie ich frage für eine Freundin.
Ja, völlig richtig. Und mittlerweile lerne ich damit umzugehen.
Spannend. Darf ich dir noch eine persönliche Frage stellen?
Ich muss fragen. Ja. Es ist ja schon eine Therapie.
Naja, du hast jetzt öfters mal die Homosexualität deinen Mann erwähnt. Hast du das Gefühl, dass auch das, was etwas mit dir gemacht hat, im Beruf jetzt? Hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie mehr beweisen oder dich mehr erklären? Oder Entschuldigung, dass ich so, aber ich glaube, es ist einfach spannend.
Du darfst es fragen. Also ich definiere mich nicht über meine sexuelle Orientierung. Ich bin so, wie ich bin. Und das Zitat, das du gesagt hast, also das einzige Label, das für mich zählt, ist Mensch und im besten Fall guter Mensch. Das ist das Label. Das ist auch die ganzen Buchstaben, die es gibt für die queere Gemeinschaft. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir Menschen sind. Ja, und im besten Fall gute. Aber hat das mit mir was gemacht? Und wie? Ja, tatsächlich. Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist, es, Ich bin ein Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ich bin ein erfolgreicher Mensch, der sehr sichtbar ist. Ja, sei es auf den Bühnen, sei es auf Konferenzen, sei es, weil ich gebucht werde für Webinare, sei es, weil ich einen Podcast habe, sei es was auch immer, weil ich in Magazinen bin, weil ich dort auf dem Cover bin, weil name it. Obwohl all diese Dinge passieren und obwohl ich dieses Glück habe, dass mich auch Menschen sehen und hören wollen und die durch das, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe und als erfolgreicher Mensch gelte und ich mich selbst dafür erfolgreich halte, erfahre ich Diskriminierung. Und erfuhr in meiner gesamten Karriere immer wieder Diskriminierung. Mhm. Nicht zwingend offensichtlich, aber es sind Fragen, die gestellt wurden oder die nicht gestellt wurden, Einladungen, die ich erhalten oder nicht erhalten habe, Ratschläge, die man mir erteilt hat, wie ich mich dazu entschlossen habe, zum Beispiel bei der Rechtsanwaltsprüfung die Kanzlei zu verlassen, wurde mir von meiner Chefin, die hat dann gesagt, geh mal auf einen Kaffee und red mal. Da habe ich gesagt, okay, weil ich hatte ja gekündigt. Dann habe ich gesagt, nach der Rechtsanwaltsprüfung gehe. Mhm. Und eigentlich wollte ich vor der Rechtsanwaltsprüfung, ich wollte quasi einen Prüfungsurlaub, also man nimmt vor der Rechtsanwaltsprüfung quasi einen Prüfungsurlaub und bereitet sich auf diese wahnsinnig schwierige Prüfung vor, wollte ich schon kündigen. Und sie hat dann zu mir gesagt, überlegt er das nochmal mit der Kündigung, weil bei uns kannst du ja so sein, wie du bist, aber stell dir vor, in anderen Kanzleien, die sind ja alle sehr konservativ, da ist das schwieriger. So, jetzt macht das was mit mir, weil jetzt denke ich mir, das hat damals, war ich ein junger Mensch. Ich meine, ich bin nicht für mich.
Das ist einfach aufgesagt, oder?
Ich fühle mich jetzt auch noch jung, ich bin jetzt 41, aber das ist jetzt 11 Jahre her.
Wir sind noch jung.
Das, zumindest schauen wir jünger aus. Oder du schaust nur jünger aus.
Wir fühlen uns jung, sag mal so.
Aber vor 11 Jahren hat das mit mir was gemacht. Mhm. Ich hab mich mit 27 geoutet. Ich bin mit 30, war dieser Zeitpunkt und die sagt mir, bei ihnen kann ich so sein, wie ich bin. Und wenn ich woanders hingehe, dann ist es ein Problem. Und das war, da war ich noch nicht in meiner Mitte. Da war ich nicht sicher. Und heute denke ich mir, das ist eine völlige Grenzüberschreitung. Mhm. Heute denke ich mir, das ist diskriminierend. Eigentlich ist es diskriminierend. Wenn Menschen, die mich treffen, sagen, boah, und ich erzähle ganz normal, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, ohne mich zu erklären, ohne mich zu outen, oder ich erzähle, wenn jemand von seinem Urlaub mit seiner Frau erzählt, erzähle ich mit dem Urlaub mit meinem Mann.
Egal.
Und plötzlich kommen dann so Momente, wo es dann heißt, oh, boah, du bist schwul, boah, so schwul schaust du gar nicht aus. Wie schaut man denn aus, wenn man schwul ist?
Das ist eigentlich eine Frage.
Ja, mittlerweile frage ich das. Früher habe ich das nicht gefragt, aber es ist ja kein erkennbares Merkmal. Ja, also das ist ja jetzt nicht, wo ich sage, der ist schwul, schau, die ist lesbisch oder was, oder bisexuell oder was auch immer. Aber das ist diskriminierend.
Mhm.
Ich hatte einen Moment, wo mich Menschen wo mich ein Mensch gefragt hat, wer ist denn bei euch in der Beziehung der Mann oder die Frau? Ja, Entschuldigung,
beide die Männer.
Na, und das ist völlig übergriffig eigentlich. Ja, also wir reden da über meine sexuelle Orientierung. Das ist ja das, und du versuchst mir ein Label aufzudrücken oder mich in eine Schublade zu geben oder dir vorzustellen, wer welche Rolle bei uns in welcher Situation auch immer einnimmt. Das ist eine Grenzüberschreitung, das ist diskriminierend.
Weißt du, was ich glaube schon, dass viele da nicht drüber nachdenken und das gar nicht so meinen. Ich will jetzt die Leute nicht in Schutz nehmen.
Das ist völlig richtig.
Aber zum Beispiel, wie man auch sagt, so, hey, wer hat bei euch die Hosen an in der Beziehung? Ja. Werden wir Heteropaare genauso wahrscheinlich gefragt wie ihr, bloß dass es bei euch vielleicht anders blöder klingt mit die Hosen an. Eigentlich, wenn man es überlegt, das kommt eh von männlich oder weiblich, ja, die Hosen anhaben.
Absolut.
Aber eigentlich wollen wir wissen, wer hat bei euch das Sagen? Wer ist bei euch so... Die Person, also bei uns hab's ich, ja, ich drücke immer so ein bisschen, ich bin froh, dass mein Mann dann die Dinge macht, so ich das will, ja, aber weißt du, ich glaube, manchmal ist es vielleicht gar nicht böse gemeint.
Das ist fix nicht immer böse gemeint.
Und wir müssen viel mehr darauf achten, wen wir vor uns haben und wie wir mit den Menschen umgehen.
Und wir müssen.
Weil man darf ja neugierig sein. Ja, ich finde ja Neugierig ist schön, weil das heißt ja, ich habe Interesse an dir.
Ja, zu zeigen, man hat Interesse, ist anders als jemanden zu diskriminieren. Oder eine Grenze zu überschreiten. Mir wurde mitgeteilt, dass man eh einen Beschluss gefasst hat, dass ich als schwuler Jurist wo arbeiten darf.
Boah.
Was ja im Umkehrschluss bedeutet, man hat mich angestellt, trotzdem ich ein schwuler Jurist bin.
Also wenn du das jetzt in den 70ern erzählt hättest, hätte ich mir gedacht, okay, kann sein, aber nicht jetzt.
Na, es gibt auch weil du sagst, die Leute meinen das nicht immer böse, aber dann gibt es zum Beispiel so Momente, wo es heißt, ma, mir wurde ja auch schon gesagt, du solltest meine Nachbarn kennenlernen, weil meine Nachbarn sind schwul. Und ich frage mich dann immer, aber warum soll ich denn die kennenlernen? Willst du denn meine Nachbarn kennenlernen, nur weil sie hetero sind? Also das ist so dieses, das ist eine Anteilnahme, aber diese Anteilnahme ist halt schnell auch eine Grenzüberschreitung.
Ja.
Und das Einzige, was hilft, ist, dass man darüber spricht. Mhm. Jetzt habe ich das Glück, dass ich in diesen Situationen etwas sagen kann und dass ich so in meiner Mitte bin, dass ich sagen kann, du, wie darf ich das verstehen? Oder du, was der das ist, eigentlich pass ein bisschen auf, was du sagst, weil das könnte diskriminierend wahrgenommen werden, weil im besten Fall haben die Menschen eine Lernkurve, die nach oben geht. So, mhm. Jetzt muss man aber darüber nachdenken, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, was zu sagen. Die nicht in ihrer Mitte sind oder die nicht so stark sind, dass sie sagen, boah, ich traue mir das jetzt sagen, dass mich das verletzt. Und darum ist die Compliance so wichtig und die Arbeit in der Compliance so wichtig, weil die Compliance gibt den Menschen eine Stimme, die sie selbst nicht haben. Und über das Thema Diskriminierung muss man reden. Und Sichtbarkeit hilft. Und in dem Moment, wo ich mich damals dazu entschieden habe, in der Compliance zu arbeiten und die Compliance auch sichtbarer zu machen, wusste ich, dass ich damit auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung habe. Compliance hat eine gesellschaftspolitische Verantwortung, weil wir ganz stark in der Kulturarbeit sind, ganz stark in der Wertearbeit sind, ja, ganz stark ins Verhalten eingreifen vom Menschen als Compliance Officer, weil wir hier Freiräume schaffen. Und da war mir klar, dass wenn ich in diesem Bereich arbeiten möchte und diesen Bereich auch neu denken möchte, muss ich in die Sichtbarkeit gehen und muss ich aber auch offenlegen, wer ich bin, weil ich ja mit dieser gesellschaftsverantwortlichen oder gesellschaftspolitischen Verantwortung und mit dem, dass ich das Thema größer denke oder neu denke, geht auch immer eine Verantwortung einher. Und diese Verantwortung umfasst, dass ich eine Stimme bin für diejenigen, die sie selbst nicht haben. Und darum ist das war mitunter auch ein Grund, warum ich in die Sichtbarkeit gegangen bin, weil wir über diese Themen sprechen müssen. Ja, sei es die Diskriminierung, sei es Werte, sei es Kultur, sei es Antikorruption, sei es Interessenskonflikte. Wir müssen über zwischenmenschliche Beziehungen reden und das ist Compliance. Und das ist eine Verantwortung, die ich habe, die ich aber erfüllen kann, indem ich auch tatsächlich in die Sichtbarkeit gehe und mir auf der Bühne stehe und sage, jetzt passt es mal auf, es geht um einen Mensch.
Und ich glaube, der Job ist genau perfekt für dich, weil du auch schon Erfahrung damit gemacht hast, weil du die Diversität selbst lebst, ja. Und dadurch kannst du das wirklich gut bringen. Hey, du hast jetzt wir reden schon ewig, deswegen muss ich jetzt schauen, du hast nämlich gerade echt die Brücke super gelegt zur Sichtbarkeit. Und da möchte ich hier heute noch hin mit dir. Ich würde gern wissen, was war dein größter Sichtbarkeitsmoment? Kannst beruflich und privat nennen.
Ich bin gerade am Überlegen. Es gibt einige Momente, wo ich sage, boah, also sei es das Cover bei den Machern, sei es das Cover jetzt am Pride-Magazin, sei es die Ausstellung mit Sein. Also ich bin einer von 12 queeren Personen, die ihre Lebensgeschichte im Rahmen eines Kunstprojekts offengelegt haben mit Fotos. Okay. Aber der größte Moment für meine Sichtbarkeit war der Tag, an dem ich meinem Mann gesagt habe, dass ich mit ihm den Rest meines Lebens verbringen möchte. Der Tag, wo ich mit ihm in Steyr am Standesamt gewesen bin und ja gesagt habe, vor 80 Gästen. Das war weil das war der Start einer Reise, die mich sowohl beruflich in die Sichtbarkeit und in den Erfolg gebracht hat, als auch privat.
Voll schön. Und ich glaube, so wie wir im Vorgespräch geredet haben, war es ein bisschen so ein Befreiungsschlag für dich, oder?
Das war es definitiv. Das war es definitiv. Mhm. Weil die Beziehung zu meinem Mann ist so bedingungslos. Mein Mann erwartet nichts von mir, außer dass ich ein guter Mensch bin und dass ich da bin, wenn er mich braucht und umgekehrt genau dasselbe. Und mein Mann feiert das, wenn ich erfolgreich bin und wenn ich sichtbar bin. Ich hatte Beziehungen zuvor, wo es immer geheißen hat, du bist so sichtbar und nein und bitte nicht und bitte nicht und bitte nicht. Aber mein Mann wächst mit mir. Mein Mann hat nie das Gefühl, dass ich ihm davon wachse, sondern mein Mann wächst mit mir. Mhm. Und das ist so wunderbar, weil das ist, für mich ist es mittlerweile selbstverständlich, aber das ist so, wo ich sage, ist eigentlich die Quelle meiner Sichtbarkeit.
Glaubst du, wie viele Frauen das daheim jetzt ihrem Mann vorspielen, diese Passage, und sagen, hört er das gut an? Jetzt kommen wir mal in den Beziehungspodcast. Also ich werde das dem Alex schon mal vorspielen. Du, hast du einen Sichtbarkeitsgegenstand mit dabei?
Habe ich mit. Ich habe lange überlegt, was ich mitnehme, aber ich trage ihn immer bei mir.
Aha, jetzt bin ich gespannt.
Weil das ist jetzt auch wieder, es ist ein bisschen kitschig vielleicht, aber es ist mein Ehering. Es ist mein Ehering, weil ich nach außen hin zeige.
Zeig nur mal da in die Kamera.
Weil ich nach außen hin zeige, wer ich bin. Und auch weiß, wenn ich den Ring anschaue, weiß ich, wer ich bin und wer ich sein will. Weil mein Mann das Beste aus mir hervorbringt. Und das ist was, ich kann so sein, weil also der Ring erlaubt mir so zu sein, wie ich bin. Dass ich wohin gehe und sage, ich bin mit einem Mann verheiratet. Ich bin erfolgreich, weil ich eine wunderbare Beziehung führen kann, die ihre Tiefe und ihre Höhen hat. Das ist eigentlich für mich, das ist kein Ring, ihn zu knechten, sondern das ist eigentlich so die Quelle alles Guten jetzt, was mir in den letzten Jahren so widerfahren ist.
Bitte. Das muss ich alles mal Alex noch spielen. Weißt du,
es klingt ein bisschen kitschig. Aber das
ich glaube, der Alex, der sagt manchmal, Caro, du schaust zu viel Hollywood, aber jetzt schau, dieses Hollywood gibt es tatsächlich im echten Leben.
Es fühlt sich so richtig an. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wir haben auch unsere Momente, wo wir streiten, bitte Gorsche, die hat jeder. Ja, die hat jeder. Und wir haben auch schon unsere Tiefs gehabt, weil mein Mann, ich habe es eh vorhin gesagt, gegen seine Dämonen gekämpft hat. Ja, mein Mann hatte Panikattacken und hat 2 Jahre lang wirklich Schwierigkeiten gehabt, die er wunderbar gemeistert hat. Ja, die er wunderbar, wo man sagt, da sind wir gemeinsam durchgegangen. Der konnte arbeiten, der konnte kreativ sein, der hat halt immer wieder Momente gehabt, wo er gesagt hat, du, ich brauche die. Mhm. Und das ist für Beziehung schon auch belastend, ja, wenn man manchmal mehr Verantwortung übernehmen muss für jemand anderen. Aber das nennen sie, es gibt ein Wort dafür.
Liebe, ich habe es erraten. Voll schön. Hast du Herausforderungen mit Sichtbarkeit? Wie gesagt, ich brauche dir jetzt nicht fragen, wo du überall sichtbar bist, weil wir wissen, du hast Podcasts, du bist auf LinkedIn voll tätig, du hast die Magazine genannt, haben wir da noch was vergessen? Im Fernsehen bist du sicher, oder?
Nein, war ich noch nicht.
Nicht. Liebes Fernsehen, wir hätten da noch wen, auch ein schöner Mann.
vielen lieben Dank dafür, vielen Dank.
Darf ich das überhaupt sagen, oder ist das jetzt schon…
Also Komplimente nehme ich gern.
Na, sehr gern. Super. Aber Herausforderungen, gibt's das?
Ja, gibt's.
Welche wären das?
Die Herausforderungen sind immer, allem gerecht zu werden, was auf mich zukommt. Ja, und auch was auch erwartet wird, weil Sichtbarkeit schürt Erwartungen. Mhm. Ja. Mhm. Wenn man sichtbar, hat er immer was mit einer gewissen Transparenz zu tun. Mhm. Ein gewisser Teil des Lebens wird öffentlich und man muss damit umgehen können. Und die Herausforderungen sind, dass dann Menschen auch schnell eine Meinung auch haben von jemandem. Mhm. Und sich auch das Recht nehmen, eine Meinung zu haben, ja, und das ist auch okay, ja. Mhm. Aber die Herausforderung ist immer auch meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, bei allem, was ich tue. Mhm. Der größte Kritiker bin ich selbst. Mhm. Ich bin selbst mein größter Kritiker. Und das ist die Herausforderung, diesen Erwartungen auch gerecht zu werden. Die Erwartungen, die ich selbst an mich habe, die andere an mich haben. Weil das mit dem Neid habe ich in irgendeiner Form im Griff. Mhm. So. Aber die Erwartungshaltung und meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden, das ist eine Herausforderung. Und ich habe einen Vorsatz gehabt für das Jahr 2025, den ich wunderbar in den Sand gesetzt habe. Ich wollte eigentlich mehr Nein sagen.
Ui.
Ich bin ein People-Pleaser. Mir geht's gut und ich kriege positive Energie, wenn ich gut mit Menschen auskomme und wenn ich Menschen etwas Gutes tue. Das macht mir aus in irgendeiner Form. Führt auch dazu, dass ich aber weniger Nein sage und das geht auf meine eigenen Ressourcen. Mhm. Und ich merke es schon, gerade jetzt der Mai und der Juni, das war ganz stark getrieben von sehr vielen Konferenzen, sehr vielen Keynotes, sehr vielen Auftritten, sehr vielen Interviews, sehr viel Fotos, sehr viel überall sein und sehr viel Präsenz. Mhm. Verbunden mit allem, was ich sonst noch habe, sei es Leadership, sei es was auch immer, ja, aber das ist on top.
Weil dieses Ja-Sagen hat ja auch was Positives, gerade bei solchen Sachen.
Es öffnet Türen, öffnet definitiv Türen, es erweitert die Sichtbarkeit und es hilft natürlich mir als meine eigene Marke als Person, es hilft der Marke Loop, es hilft vermutlich auch an der einen oder anderen Stelle der TGW im Employer Branding, weil das ist was unsere vorherige Marketingchefin immer gesagt hat, Martin, bitte sei sichtbar. Und erzähl den Leuten, dass du bei der TGW arbeitest.
Also ich glaube, sowohl das Nein sagen lernen, aber auch das Ja sagen lernen. Ich meine, du bist, glaube ich, der zu viel Ja dann sagt, also ich auch.
Ich sage definitiv
viel. Aber es gibt ja auch Menschen umgekehrt, die sich wirklich schwer tun, Ja zu sagen.
Das gibt's.
Weil sie sich nicht trauen. Weil sie sagen, na, das wird mir zu viel. Oder traue mich einfach nicht auf die Bühne oder was auch immer.
Es helfen vielleicht Vorbilder.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du Vorbilder?
Habe ich Vorbilder?
Wenn du jetzt sagst, dein Ehemann, dann glaube ich das nicht.
Nein. Ich würde nicht mein Ehemann nennen als mein Vorbild. Das ist so schwierig, weil ich umgeben bin von sehr vielen inspirierenden Persönlichkeiten.
Das heißt, das sind jetzt nicht große Persönlichkeiten, die jeder kennt,
nein,
sondern das sind…
Eher im familiären Umfeld oder auch im Freundeskreis. Ich
okay, Menschen, die dir nahe sind.
Ja, tatsächlich. Menschen, die man von, also es gibt nicht das eine Vorbild. Es gibt die Summe an Menschen, die wunderbar sind und in meinem Umfeld Großartiges schaffen. Die sind in Summe, sind das meine Vorbilder. Also ich habe das Glück, Vorbilder zu haben. Mehrere Menschen, die mich inspirieren. Ich habe einen Freund, der René Hofer, der hat einen spannenden Werdegang, der ist jetzt Versicherungsagent, der hat sich alles selbst erarbeitet. Der hat eine wunderbare Familie, der hat sich alles selbst erarbeitet, ist wahnsinnig erfolgreich. Ich habe gesehen, wie der gerannt ist für den Erfolg, den er hat. Durch seine Persönlichkeit, durch das, dass er Leuten hilft. Wunderbar, was der macht. Ich habe einen anderen Freund, der Manuel Neumüller, der hat ein Unternehmen gegründet für Klimaanlagen. Aus dem Nix hat der ein Unternehmen gegründet. Mit welchem Ehrgeiz, ich habe lauter solche Beispiele, die Steffi Duiner zum Beispiel, die ihr Unternehmen gegründet hat, jetzt mit meiner Mitarbeiterin, die Irene Waltersdorfer. Beide inspirierende Persönlichkeiten. Die bewundern für alles, was sie machen. Ich habe so viele inspirierende Persönlichkeiten rund um mich. Ich habe meine Eltern, ja, ich habe mein Vater, der Schlosserlehre gemacht hat, der dann die Abendschule gemacht hat, der dann Baumeister geworden ist, der jetzt seit vielen Jahren ein Bauunternehmen leitet. Meine Mutter, die aus einfachen Verhältnissen kommt und die sie durch alle, die quasi nie das werden konnte, was sie wollte, weil die wollte immer in eine höhere Schule gehen, die aber in ihrem Lehrberuf und in ihrer Tätigkeit ihre Berufung gefunden hat, die ist Verkäuferin. Und wie wunderbar das ist, dass sie Verkäuferin ist, weil die auch mit Menschen arbeitet. Und ich merke, dass ich von den Menschen, die mit Menschen arbeiten und Menschen, die Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, dass ich mir da ganz viel mitnehme. Die Leslie Jäger zum Beispiel ist eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit. Ja? Ich kann es an einer Person nicht festmachen. Ich lerne jeden Tag Menschen kennen, die mich inspirieren.
Total schön.
Und das ist was, das, wenn man sie an Menschen festhalten kann, die gute Dinge machen, wenn man sie festhält und sagt, boah, das ist was, an dem orientiere ich mich. Und es ist eine Vielzahl an Menschen, die wunderbare Dinge machen, dann ist das ein wunderbares Potpourri an großartigen Dingen, die man für sich selbst vielleicht nutzen kann oder an denen man sich orientieren kann. Man darf nur eins nicht vergessen, niemand ist alleine erfolgreich. Man braucht,
ganz ein wichtiger Punkt.
Man braucht Verbündete, man braucht Vorbilder, man braucht Menschen, zu denen man auch aufschaut. Und Menschen, die neben einem stehen, die hinter einem stehen, die auch vor einem stehen oder vielleicht einmal vor einem gehen und vielleicht den ersten Schritt machen. Man muss schauen, dass man im Austausch mit Leuten bleibt, dass man sich daran orientiert und für sich auch feststellt, was ist gut und was ist nicht gut. Schau, und mein Problem ist, du stellst mir eine Frage, die eigentlich ganz simpel zu beantworten wäre, und es kommt ein Schwall an Antwort. Es tut mir furchtbar leid.
Nein, das ist ja perfekt, weil dann kann ich einfach nur nicken, weil meistens erzählst du genau die Dinge, die ich dich dann fragen will. Nee, immer als Schluss, das ist perfekt. Und das wäre jetzt das super Schlusswort gewesen, aber trotzdem, weil wir haben jetzt schon wieder eine Stunde geplaudert. Also es ist so, wir könnten ewig, ich weiß, wir haben vorher schon ewig geplaudert, aber vielleicht magst du trotzdem noch so einen kleinen Schlusssatz sagen, das darf eine Weisheit sein, das darf eine Werbung sein, das darf was auch immer sein, irgendwas, was du jetzt noch loswerden möchtest, was wir damit ausstrahlen.
Ich habe jetzt tatsächlich schon ein paar Dinge gesagt, aber weil es in deinem wunderbaren Podcast und in deinem wunderbaren Schaffen, das du machst und auch mit allem, was du auf die Beine stößt, ganz stark um Sichtbarkeit geht, würde ich sagen, unsichtbar ist kein Konzept für Erfolg. Und Erfolg, das muss jeder für sich selbst definieren.
Das ist ein super Schlusswort. Super. Danke, Martin, für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mal ein Erfolgsfest. Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss da draußen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du mehr Sichtbarkeit und Erfolg auf deinem Berufsweg erleben möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein, an einem meiner Live-Workshops teilzunehmen. Komm nach Linz und arbeite direkt mit mir in einer inspirierenden Gruppe an deiner Sichtbarkeit und deinem Erfolg. Jetzt gibt es auch den Instagram-Workshop online und wirst ihn auf meiner Webseite finden. Schon jetzt kannst du dir auch das Ticket für das große Let's Get Visible Female Empowerment Festival am 21. November im Linzer Brucknerhaus sichern. Freu dich auf ein ganztägiges Event mit spannenden Speakerinnen und Speakern, Panel Talks, Workshops, interaktiven Elementen und ganz viel Raum zum Netzwerken. Wenn du dir individuelle Unterstützung wünschst, begleite ich dich auch gerne in einem Einzelcoaching. Dieses Angebot gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, die auf ihrem Karriereweg das nächste Level angehen möchten. Alle Termine, Workshops und Events findest du auf www.carolinanne.com oder www.letsgetvisible.at. Ich freue mich darauf, dich bei einem Event oder in einem Coaching persönlich zu unterstützen. Bis dahin, bleib sichtbar, bleib erfolgreich. Deine Carolin Anne.